Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Hallo, Alex Berlin hier.
Hallo Alexandra, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen deines Jobs als Auslandsreporterin. Du bist Auslandsreporterin beim Spiegel. Ist das dein Job oder ist das dein Leben?
Ah.
Ganz große Frage.
Oh ja, sehr große Frage. Also ich fürchte, dass man tatsächlich in dem Fall Beruf und Berufung nicht trennen kann. Es gibt schon noch Tage, an denen ich nicht arbeite, aber sie werden gefühlt immer weniger mit jedem Jahr und jedem Krieg und jeder neuen Weltkrise.
Worüber ich wirklich noch nicht nachgedacht habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Auslandskorrespondenten und einer Auslandsreporterin?
Also unsere Korrespondenten, von denen wir auch sehr viele haben, die sind einfach an bestimmten Orten fix stationiert. Also wir haben Korrespondenten in Washington, wir haben Korrespondenten in New York, in Taipei, in Peking. Und die sind für ihr Land zuständig und die reisen schon auch mal rum, aber die sind nicht quasi weltumspannend in Gebrauch sozusagen. Und bei mir ist es anders. Ich habe kein bestimmtes Land, für das ich zuständig bin. Wir haben auch Korrespondenten, die irgendwie für eine Region sich verantwortlich fühlen, aber ich habe keine bestimmte Gegend, die mich beschäftigt.
Du füllst sozusagen die Lücke, die die festen Korrespondenten oder die Korrespondentinnen, die einen festen Standort haben, die Lücke, die die lassen sozusagen?
Also ich glaube, sie lassen gar keine Lücken. Die decken schon wirklich viel, viel, viel ab. Sondern ich bin dann oft so eine Ergänzung eher. Also ich mache dann Dinge für die vielleicht keine Zeit haben oder Sachen, die mir sonst noch auffallen. Oder tatsächlich, wenn es irgendwie eine große Krise gibt, dann ist es auch einfach gut, noch eine zusätzliche Person zu haben. Also zum Beispiel jetzt in Minneapolis, als es die Proteste gab, da war ein Korrespondent da und dann war ich aber auch noch da und das hat sich ganz gut ergänzt, weil für eine Person einfach zu viel zu tun war.
Wie funktioniert denn das dann? Also du sitzt irgendwo rum, dann klingelt dein Telefon und dann sagt irgendein Chef vom Dienst, Alexandra, du musst jetzt nach Minneapolis und dann steigst du sofort ins Flugzeug, springst da raus und machst deine Reportagen?
Also erstmal, ich muss gar nichts. Niemand zwingt mich, irgendwo hinzufahren. Ich kann immer Nein sagen, wenn ich was nicht möchte oder wenn ich das Gefühl habe, es ist zu gefährlich oder zu kurzfristig oder wenn ich auch einfach mal was vorhab. Kann ja auch passieren. Und es ist so 50-50. Also manchmal mache ich einfach quasi Geschichten und Themen, die mich interessieren oder von denen ich das Gefühl habe, unsere Leser würden sich dafür interessieren. Und das ist dann oft völlig aktualitätsfern. Und dann gibt es aber natürlich auch Fälle wie Minneapolis, der Ukraine-Krieg, der Angriff oder der Krieg zwischen Israel und Iran letztes Jahr. Und da muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, in all den Fällen hatte ich sogar vorgeschlagen, selbst zu fahren. Aber wenn ich es nicht vorgeschlagen hätte, hätte mich bestimmt jemand angerufen und gefragt, willst du nicht? Und ich habe keine Jobbeschreibung. Ich bin jetzt keine Kriegsreporterin oder Krisenreporterin. Aber inzwischen bin ich zu einer geworden. Manchmal. Oft.
Wenn du dann irgendwas interessant findest und eigene Themen, also du wirst ja jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie so eine carte blanche haben, dass du einfach, oh, ich steige das Flugzeug, fliege dahin und mache dann meine Reportage. Du musst schon fragen, oder?
Ja, natürlich. Also ich muss es schon mit irgendwem absprechen, ob das überhaupt die Menschen interessiert, ob es Leute in unserem Ressort gibt, die an ähnlichen Themen arbeiten, ob es überhaupt einen Bedarf gibt. Also es ist nicht so, dass ich lustig in der Welt rumfahren
und machen kann, Bedarf, was ich will. Nicht immer?
Naja, es gibt schon auch Themen, bei denen man am Ende sagen muss, so, das finde ich spannend, aber vielleicht andere Leute nicht. Und das würden mir meine Chefs jetzt nicht so sagen, aber also es gibt nicht für alles einen Bedarf, würde ich einfach mal so stehen lassen.
Musst du viel diskutieren, um deine Themen durchsetzen zu können?
Also ich glaube, dass ich ein ganz gutes Gefühl habe, würde ich mir jetzt selbst zugestehen, dafür, was Menschen so lesen wollen. Und was Leute potenziell interessieren könnte, das ist das eine, was ich gut kann. Und dann, ich glaube, ich habe auch ein gutes Gefühl dafür, sehr außergewöhnliche Geschichten zu finden.
Zum Beispiel?
Ich habe zum Beispiel eine Geschichte geschrieben über den Erben der amerikanischen Neonazis, jemand, der in der Neonazi-Familie aufgewachsen ist, jemand, der eigentlich da große Karriere machen sollte und wirklich so auserkoren war als der Mensch, der die amerikanische Neonazi-Szene mal anführen sollte. Und der hat sich mit dem Juden angefreundet und stieg aus. Vor ein paar Jahren habe ich einen Artikel über ihn geschrieben. Und das ist das ist eine ungewöhnliche Geschichte, aber das ist keine ungewöhnliche Geschichte für mich.
Wie? Wo hast du den gefunden? dass das keine ungewöhnliche Geschichte für dich ist?
Ich habe ganz banal von ihm gelesen in der Washington Post. Er hatte einmal ein Interview gegeben und dann muss man aber auch sagen, er hat meines Wissens damals nur dieses eine Interview gegeben und ich wollte aber unbedingt mit ihm sprechen und ihn auch interviewen. Ich wollte ihn unbedingt auch interviewen und es gab damals keine E-Mail-Adresse von ihm, überhaupt keinen Kontakt, ich habe nichts gefunden. Dann habe ich eine Postkarte geschickt an seine Heimadresse, an seine Neonazi-Eltern und nie eine Antwort bekommen. Und Jahre später, als er beschlossen hat, doch sich in der Öffentlichkeit zu äußern und er sich ein Twitter-Profil damals angelegt hat, habe ich ihm geschrieben und er hatte diese Postkarte tatsächlich bekommen. Und er erinnerte sich daran, dass da mal irgendwas aus Deutschland kam. Und das war der einzige Grund, warum er mit mir sprach, weil ich ihm eben damals auf so penetrantem Weg diesen Brief geschickt habe. Und warum ist das keine ungewöhnliche Geschichte für mich? Also das ist natürlich eine super ungewöhnliche Geschichte, ja. Aber mir, also ich habe, glaube ich, vielleicht auch, weil ich nicht so viel mit Nachrichten beschäftigt bin wie viele andere Kollegen. Also ich habe da einfach mehr Freiheiten und irgendwie ein gutes Auge für außergewöhnliche menschliche Schicksale. Also ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes, ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen, geschrieben über eine junge Frau, die eine orthodoxe Jüdin, die dann ausstieg aus dem orthodoxen Glauben und in dem Moment, als ich sie interviewt habe, versuchte sie gerade einer Palästinenserin zu helfen, aus Gaza zu fliehen. Das war ein Fall. Oder ich habe mal eine Frau interviewt, die Anhängerin von Kamala Harris war und jemand geheiratet hatte, der aber ein sehr starker Trump-Anhänger war und wie die quasi damit umgegangen sind, darüber habe ich mal geschrieben. Also die meisten Menschen, so wenn sie ins Kino gehen oder wenn sie einen Text lesen, muss es schon um was gehen. Es muss irgendwie eine Fallhöhe geben. Und ich glaube, ich habe irgendwann einfach angefangen, auf diese Fallhöhe zu achten. Und ich werde ganz oft gefragt, wie gehst du damit um und ist das nicht total schwierig für dich, auch mit so ganz schwere Themen zu bearbeiten und immer dieses menschliche Drama und Tod und Leid und so. Und ich empfinde das aber gar nicht so. Also es ist nicht leicht, aber ich habe schon auch immer, wenn ich mit solchen Leuten rede, für meine Interviews, das Gefühl, das ist so ein ganz großes Geschenk, das mir jemand gibt. Weil mir jemand Dinge erzählt, die oft wahnsinnig belastend sind. Also Menschen durchleben manchmal die schlimmsten Momente ihres Lebens für mich nochmal in allen Details. Und ich bin da wirklich so dankbar für, dass Leute das machen und dass ich so einen Teil ihres Lebens irgendwie selbst im Nachklapp miterleben kann, dass mir das einfach ganz viel gibt, dass jemand so sein Schicksal mit mir teilt. Und ich glaube, um auf den Anfang zurückzukommen, ich habe irgendwann gelernt, dass Menschen mir gerne Dinge erzählen. Und deswegen suche ich mir auch immer wieder diese Geschichten, in denen ja, ich quasi die Chance bekomme, mir was von Menschen erzählen zu lassen. Wahrscheinlich, wenn ich nicht Journalistin wäre, wäre ich Therapeutin geworden. Der große Vorteil ist, dass ich die Probleme der Leute jetzt nicht lösen muss. Ich muss sie mir in Anführungszeichen nur anhören und aufschreiben.
Trotzdem berühren sie dich ja. Und ich sehe dir das ja an, dass dich das alleine schon darüber zu reden berührt. Wie grenzt du dich davon ab?
Wie grenze ich mich ab? Die Wahrheit ist gar nicht. Also damit es den Leser berührt, ich muss in dem Text das Herz des Lesers brechen. Und damit ich das Herz des Lesers brechen kann, muss ich mein Herz brechen. Und vorher muss ich das Herz des Protagonisten brechen.
Das klingt aber so, als hättest du nicht dauerhaft, aber doch gelegentlich Therapiebedarf. Das hält man doch nicht aus auf Dauer.
Also was ich sagen kann ist, mich nimmt es schon immer mit bei jeder Geschichte in Abstufungen, aber gerade wenn es wirklich so um Krieg, Tod, Leid geht, auch um Dinge, die für die Protagonisten selber nicht gelöst sind, das geht mir schon richtig nah und die Menschen spüren das auch und ich glaube, deswegen werden die Texte nachher auch gut, weil die Leute spüren, dass mir das nicht egal ist, was sie mir erzählen. Und ich muss aber auch sagen, es hat eine kathartische Wirkung, es dann aufzuschreiben. Also es nimmt mich mit, wenn ich es höre, es nimmt mich mit, wenn ich die Bänder nochmal durchlese, es nimmt mich auch mit, wenn ich schreibe und es nimmt mich auch eine Zeit lang danach noch mit. Aber es ist nicht so, als würde ich jetzt die ganze Zeit so einen riesen Rucksack an Katastrophen mit mir rumtragen, der mich den ganzen Tag erdrückt. So ist es nicht. Also ich glaube, ich habe wirklich gute Wege gefunden, damit umzugehen. Ich werde oft gefragt, ob ich in Therapie bin. Bin ich nicht, weil ich gar nicht sicher bin, ob das die Lösung wäre. Aber was ich sagen kann, ist, ich glaube, ich kann diesen Job machen, weil ich ein super gutes und stabiles Umfeld habe, das mich auffängt jedes Mal, wenn ich zu Hause bin. Ich habe keine sehr fixe Grenze zwischen meinem Privat- und meinem Berufsleben. Aber ich weiß, dass der Teil meines Privatlebens, dass der super stabil ist und dass mich da ganz viel hält und auffängt. Und deswegen kann ich meinen Beruf machen, so schwer manchmal ist.
Ja, du bist ja auch viel unterwegs. Also der Spiegel-Webseite entnehme ich. Stationen in Riga, Kairo, Paris, Jerusalem. Jetzt gerade bist du in den USA. Wie lange bist du typischerweise an einem Ort? Oder muss ich lieber fragen, wie lange bist du typischerweise nicht zu Hause?
Es ist wirklich ganz unterschiedlich und kommt wirklich aufs Thema an. Also manchmal schreibe ich echt nur eine Geschichte, also für ein Interview, für einen Text. Und das sind dann ein paar Tage, dann fahre ich auch wieder nach Hause. Das ist
10 Minuten Hillary Clinton.
Oh, das war wirklich das absolut andere Extrem. Aber ja, also es sind manchmal so ein paar Stunden bis ein paar Tage. Und manchmal passiert es aber auch, dass ich zum Beispiel mehrere Recherchen nacheinander mache. Also ich war jetzt fast 3 Wochen in den USA und habe da mehrere auch so sehr schwere Recherchen nacheinander gemacht, unter anderem Minneapolis. Genau, da war ich, glaube ich, 20 Tage am Ende unterwegs. Im Oktober, September, Oktober war ich auch irgendwie so 3 Wochen in Israel. Und früher war es noch länger. Also ich bin auch mal 5 oder 6 Wochen irgendwo geblieben. Ich weiß noch, einmal saß ich 3 Monate in Israel fest, frag mich nicht mehr warum. Aber ich habe inzwischen für mich gemerkt, dass so 2 Wochen eigentlich die Grenze sind. Also es gehen auch 3, aber ich versuche es auf ungefähr 2 Wochen unterwegs zu deckeln. Weil danach habe ich das Gefühl, tut es einem echt nicht mehr gut. Vorher ist es oft auch irgendwie Abenteuer. Und danach wird es dann wirklich auch persönlich irgendwie anstrengend.
Inwiefern anstrengend?
Also ich lebe ja dann im Hotel und...
Immer aus dem Koffer. Immer. Also du hast nicht irgendwie, weiß ich, der Spiegel könnte ja auch, weiß ich, irgendwelche Wohnungen überall auf der Welt verteilt haben, wo dann so Leute wie du immer rein dürfen.
Nee, also wir haben tatsächlich eine Wohnung in Kiew, da bin ich auch manchmal. Und das fühlt sich wirklich auch ein bisschen anders an als jetzt in dem Hotel. Aber ich bin ja oft dann auch an völlig wahllosen Orten und da bin ich dann einfach im Hotel. Und mein Leben, wenn ich auf Recherche bin, besteht, das muss man einfach so sagen, aus nichts außer Essen, Schlafen und Arbeiten. Man wird wirklich wie so eine Maschine, die nichts anderes tut, außer Essen, Schlafen und Arbeiten. Und das ist auf Dauer einfach nicht gesund. Also ich weiß nicht, wie andere Reporter das machen und wie man irgendwie auch noch was anderes bleibt als so eine Arbeitsmaschine, wenn man unterwegs ist. Aber ich kriege das nicht so gut hin.
Aber du bist doch, ich meine, du hast auch auf Instagram, gibt es ein Video von dir, wo du erzählst, dass es ein einsamer Job tatsächlich für dich ist, weil eben Essen, Schlafen, Arbeiten. Jetzt bist du aber als Reporterin, zumindest solltest du das Gegenteil sein von kontaktscheu. Warum ist das trotzdem so eine einsame Geschichte für dich?
Das ist total interessant, dass du das sagst, weil also Kontakt mit Menschen zu haben, ist ja nicht dasselbe, wie nicht einsam zu sein. Und Reporter sind ja auch zum Glück ganz unterschiedlich. Ich bin als Typ zum Beispiel, ich glaube, das kann ich so ehrlich teilen, extrem introvertiert. Ich treffe super gerne Menschen und ich habe gern Menschen um mich und ich spreche gern mit Menschen, aber ich kann das nicht rund um die Uhr. Und für mich fühlen sich Fremde oder für viele introvertierte Menschen fühlen sich Fremde ja auch fast ein bisschen an wie Arbeit. Und um abends abzuschalten, bräuchte ich eigentlich Menschen, die ich kenne. Also meine Freunde, meine Familie. Und die sind ja dann immer nicht da. Und natürlich gehe ich dann trotzdem abends manchmal in eine Bar. Oder ich habe, als ich in den USA war, während der Wahl beispielsweise, habe ich oft auch Leute getroffen, die mir irgendwer vermittelt hat. Also hier, ich kenne da jemand in, wo war ich denn? Weiß schon gar nicht mehr. Irgendwo in Pennsylvania, da wohnt meine Großcousine. So tritt sich doch mal mit der. Das habe ich total oft gemacht. Aber das ist nicht das, was mich dann abends so runterholt.
Du bist in einer Stadt, die du nicht kennst, in einem Umfeld, das du nicht kennst, mit Leuten, die du nicht kennst. Wenn du jetzt zum Beispiel, also du berichtest aus Minneapolis. Vorher warst du in der Ukraine und davor warst du in Dubai. Wie kriegst du das überhaupt hin, dich auf diese Themen, die Orte und die Menschen vorzubereiten? Oder machst du das gar nicht? Machst du das so wie ich? Also ich mache Interviews mit Leuten, ohne dass ich weiß, worüber ich rede. Ich frage einfach so lange, bis ich das Gefühl habe, ich habe es verstanden und hoffe, dass das Publikum es dann auch verstanden hat. Also, wie machst du das? Also du springst so, ne, Fallschirmjournalismus, du springst so ab, rennst dann da mit deinem Mikrofon rum und fährst wieder nach Hause.
Also es kommt da total aufs Thema an und auch darauf, was gewollt ist, also was die Redaktion gerade braucht. Wenn ich in Minneapolis bin zum Beispiel, geht es ja oft einfach nur darum, Leute auf der Straße zu fragen, wie geht's euch, grob gesagt. Und dann lese ich mich schon ein, was passiert da gerade in den USA, was ist gerade in Minneapolis los. So weit kriege ich es dann auch immer noch mit, dass ich diese Fragen stellen kann. Aber da muss ich jetzt nicht mich tagelang vorher in jedes Eisdetail einlesen. Und genau, das geht schon auch so als Fallschirmjournalistin. Wenn es um größere politische Konflikte geht, über die ich berichten soll, oder wenn es um eine ganz persönliche Geschichte geht, nehme ich mir schon auch immer die Zeit, mich richtig einzulesen. Also so, dass ich in ein Interview gehen würde und also ich bewundere das, wenn Menschen das ohne Vorbereitung können. Ich würde mich da, glaube ich, einfach total unsicher fühlen. Das ist aber auch einfach eine persönliche Präferenz, glaube ich. Ich habe das Gefühl, je mehr ich mich vorbereiten kann, desto besser. Und deswegen probiere ich das, selbst wenn es bedeutet, nur noch eine Stunde vorher zu lesen, was passiert ist.
Weil ich es gerade sagte, Fallschirmjournalismus, da gibt es ja auch immer wieder Kritik dran, so, weil das kann ja nur Mangel an inhaltlicher Tiefe, die kennen sich ja gar nicht richtig aus. Die Alexandra Berlin, die weiß ja überhaupt nicht, wie alle Senatoren in den USA heißen und berichtet aus den USA, bla bla bla. Ist das gerechtfertigt? Oder hat es vielleicht auch Vorteile, auf eine solche Art und Weise zu berichten?
Also ich finde schon, wenn man Expertin sein kann oder Experte, ist es besser, Expertin oder Experte zu sein. Keine Frage. Ich würde nicht sagen, dass Ahnungslosigkeit ein Vorteil ist, wenn man über politische Konflikte schreibt. Mir ist es schon wichtig, dass meine Protagonisten, wenn sie mit mir reden, nicht das Gefühl haben, die hat keinen Plan, wo sie da gelandet ist. Also so weit informiert sein sollte ich schon. Muss ich dann jeden Senatoren kennen dafür? Nee. Und meine Erfahrung jetzt, also gerade nach Minneapolis war, die Leute sind einfach total dankbar, die dich interviewe, dass jemand da ist und mit ihnen redet. Die haben einfach das Gefühl, da sieht sie jemand außerhalb der USA. Und denen ist dann nicht so wichtig, ob ich den Konflikt zwischen ICE und den Demonstranten ins letzte Detail verstanden habe. Die finden es einfach gut, dass jemand ihnen zuhört und jemand ihre Situation beleuchtet. Und ich finde, das ist schon auch wertvoll. Muss aber auch sagen, wenn man in ein Land reist, in dem man potenziell auch viel kaputt machen kann für die Protagonisten, für sich selbst, muss man schon auch wirklich gut informiert sein. Also ich würde mich, wenn ich nach Afghanistan fahre oder in den Iran, wo ich gar nicht reinkomme, aber gut, oder nach Russland oder so, würde ich mich viel, viel, viel detaillierter vorbereiten in alle möglichen Richtungen, als es jetzt in den USA nötig war.
Kannst du einfach immer überall einreisen? Also du musst da ja auch irgendwie Visafristen beachten und so Zeug.
Also ganz oft geht es nicht. Genau, ich weiß zum Beispiel jetzt im Fall von Venezuela hatten viele Journalisten probiert einzureisen, weil natürlich das Interesse riesig war. Wie sieht es in dem Land jetzt aus? Wie geht es den Menschen da? Und meines Wissens war es nicht möglich für die meisten Kollegen, die das wollten. Also ganz oft geht es auch nicht. Aber es gibt so Länder, bei denen weiß ich, da kann ich relativ problemlos einreisen. Und das sind auch die Länder, in denen ich in den letzten Jahren häufig war.
Ich hatte es eben schon mal gesagt, du warst auch in der Ukraine. Wenn man da jetzt nicht gerade irgendwo in der Westukraine unterwegs ist, dann wird man ja auf eine Art sofort auch irgendwie zur Kriegsreporterin. Gibt es da dann irgendwie so nochmal ein spezielles Training oder verlässt du dich da auf dich selbst?
Also ich habe diverse Kriegsreporter-Trainings gemacht, auch kürzlich eins erst zur Auffrischung sozusagen, weil es schon gut ist, zu wissen, wo man hinfährt und wie man da im Zweifelsfall rauskommt. Nee, nur auf mich selbst verlasse ich mich da nicht. Und ich würde es auch keinem raten, weil man doch, wenn man in eine Extremsituation kommt, anders reagiert, als man so denkt. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist panisch zu werden, nicht zu wissen, was man tut. Und dann fängt man an, Dummheiten zu machen. Und insofern würde ich jedem, der in ein gefährliches Gebiet reist, immer raten, sich da vorher richtig drauf vorzubereiten.
Was genau lernt man da?
Ich habe auch dazu ein Instagram-Video gemacht. Ich habe das letzte Training tatsächlich mitgefilmt, weil ich dachte, das ist was Menschen interessiert. Das Wichtigste, was man lernt, ist Erste Hilfe. Weil im Zweifelsfall da so ein paar Handgriffe einfach wirklich den Menschen neben dir oder dir selber das Leben retten. Und das war auch der Grund, warum ich es unbedingt nochmal machen wollte, einfach um da meine Kenntnisse nochmal aufzufrischen. Das finde ich auch gut, wenn man es alle paar Jahre macht. Also, wie verbinde ich eine Wunde? Wie gehe ich mit Brandwunden um? Wie binde ich einen Arm ab oder ein Bein? Super wichtig und das sollte auch wirklich jeder können, der in ein Kriegsgebiet reist. Was haben wir dann noch gelernt? dass dich ein Auto nicht vor Kugeln schützt. Man weiß auch, dass zum Beispiel am 7. Oktober ganz viele Menschen sich hinter Autos geflüchtet hatten und dann trotzdem erschossen wurden, weil ein Auto dich eben nicht schützt. Man lernt aber auch so Dinge wie, wie gehe ich mit extremer Hitze oder extremer Kälte um? Was nehme ich eigentlich mit? Also wie passe ich auf mich selber auch ein bisschen auf? Und klar, das ist alles eine Trockenübung, aber trotzdem ist es besser, mal eine Trockenübung gemacht zu haben, als es gar nicht gemacht zu haben. Und was mir einfach auch total geholfen hat, da sind bei diesen Kriegsreporter-Trainings sind immer auch einfach super erfahrene Kollegen dabei, oft Ex-Militärs, deren Kontakt man dann hat und die auch immer sagen, wenn du eine Frage hast, schreib mir. Und mir hilft es total zu wissen, wenn ich jetzt demnächst in Land XY fahre, kann ich dem und dem schreiben und fragen, hast du einen Rat für mich? Das ist auch immer total wertvoll.
Du hast gerade gesagt, du begleitest dich selbst und deine Arbeit auf Instagram. Ohne das würden wir jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht miteinander reden. Bist du in den Socials eigentlich auch ansprechbar oder ist das eher so Aussendung, ein zusätzlicher Kanal, um deine Geschichten zu verbreiten?
Also mir schreiben ganz viele Menschen und ich antworte auch allen. Ich hoffe, es geht bestimmt auch mal die eine oder andere Nachricht unter und auf richtig fiese Beschimpfungen, die ignoriere ich dann auch. Aber eigentlich gebe ich mir Mühe, allen zu antworten. Also ich bin immer ansprechbar, ich beantworte super gern Fragen. Der Sinn dieses Kanals ist es schon, Journalismus zu erklären und ein bisschen meine Arbeit zu zeigen, aber ich weiß natürlich auch gar nicht, was die Menschen so interessiert. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, ich freue mich immer, wenn mir jemand schreibt.
Das ist also Teil deines Jobs und nicht Hobby, was du da machst.
So kommen wir zurück auf Beruf und Berufung. Ja. Also das steht weder in meinem Vertrag, noch hat mich da irgendwann jemand drum gebeten. Ich hatte das privat und habe das so ein bisschen benutzt und habe dann sehr viele Follower gewonnen, als ich in Kiew war, als der Ukraine-Krieg losging, und habe es dann immer mal wieder so benutzt und inzwischen nutze ich es schon wirklich als Teil meines Jobs oder versuche es irgendwie als Teil meines Jobs zu sehen, auch wenn es zeitlich manchmal gar nicht so leicht ist. Aber mich beunruhigt, wie viele Menschen ein schlechtes Bild von Journalisten haben oder das Gefühl haben, man braucht die eigentlich nicht mehr, die lügen alle. Und jetzt kann ich natürlich mit so einem Instagram-Kanal daran nichts ändern, aber ich fühle mich, glaube ich, ein bisschen weniger hilflos, wenn ich meine Arbeit irgendwie zeigen oder erklären kann und deutlich machen kann, dass viele von uns wirklich unter widrigsten Bedingungen viel riskieren für diesen Job.
Du sagtest gerade Vertrag. Was steht denn eigentlich in deinem Vertrag? Also du bist Auslandsreporterin, aber du sagst, nee, nach 2 Wochen will ich wieder nach Hause. Ist das dann irgendwie eine halbe Stelle oder sowas? Nee. Was machst du, wenn du nicht unterwegs bist?
Also ich muss ja die Sachen, die ich recherchiere, wenn sie nicht super aktuell sind, auch irgendwann schreiben. Das mache ich. Ich habe manchmal auch einfach Redaktionsdienste. Das kommt schon auch mal vor. Und irgendwann muss ich ja auch Themen suchen. Und ich schreibe manchmal schon auch for the record Dinge völlig vom Schreibtisch. Also ich führe auch mal Interviews, für die ich nicht wegfahren muss. Relativ häufig sogar, wenn ich drüber nachdenke. Also es gibt ein Leben außerhalb des Auslands. Es gibt ein Leben in Deutschland.
Zurück zu diesem Einsamkeitsding nochmal. Also Einsamkeit ist ja nicht gerade angenehm. Warum machst du das überhaupt? Warum tust du dir das an? Du hast gesagt, niemand zwingt dich, irgendwas zu tun. Außer dir selbst natürlich. Warum zwingst du dich selbst?
Ja, also es stimmt. Ich bin an den Abenden, wenn ich auf Recherche bin, oft einsam und allein, vor allem wenn sie sehr lange dauern. Dann vermisse ich meine Familie und meine Freunde. Aber ich kriege auch wahnsinnig viel dafür. Also ich kriege die Geschichten der Menschen, die mich von ihrem Leben erzählen. Und das ist manchmal unglaublich, was Leute mir so berichten. Also wirklich auch einfach tief persönliche Dinge. Ich kann einmal die Schleife drehen, glaube ich. Ich habe jetzt gerade den Ex-Neonazi, von dem wir anfangs gesprochen hatten, nochmal getroffen. Und sie ist inzwischen oder hat sich als trans geoutet. Und das, ja, man würde es alles nicht glauben. Und als ich sie getroffen habe, war der Stand, ja, es gab irgendwie ein Missverständnis und sie war gar nicht sicher, ob sie da eigentlich wirklich drüber reden will. Und dann hatten wir ein paar Tage zusammen und sie hat am Ende mir sogar eine Nachricht geschickt, dass sie es eigentlich schön findet, dass der Moment ihres Lebens jetzt dokumentiert wird von mir. Und das ist einfach ein totales Geschenk, dass jemand sagt, ich finde es gut, wenn du meine Geschichte aufschreibst. So, also ich kann da wirklich total viel draus ziehen. Und dann ist es natürlich auch einfach toll und aufregend, viel zu reisen. Ich jammer da wirklich schon auf wahnsinnig hohem Niveau. Ich sehe Orte, an die andere Menschen nicht kommen. Ich bin viel unterwegs, was natürlich super spannend ist. Und ich nehme dafür die Einsamkeit gern in Kauf, auch wenn ich merke, dass man da manchmal einfach aufpassen muss, dass es nicht überhand nimmt.
Würdest du damit alt werden wollen?
Ich denke da oft drüber nach. Ich habe von Kollegen, die früher Reporter waren und jetzt Ressortleiter sind oder in irgendwelche andere quasi festere Positionen gewandert sind, oft gehört, die hatten einfach dann irgendwann keine Lust mehr zu reisen. Oder es war ihnen irgendwie dann zu anstrengend. Und ich kann es nicht ausschließen, aber ich kann es mir gerade auch irgendwie schwer vorstellen. Also ich bin nicht sicher, ob man aus diesem Leben wieder zurück kann. Und gleichzeitig bin ich auch nicht sicher, ob ich es die nächsten 30 Jahre in der Form machen kann, weil natürlich das halbe Jahr unterwegs zu sein, wirklich auch an einem zehrt bei all den schönen Dingen. Aber es ist quasi, es gibt überhaupt keine Routine. Und ich merke, dass es für jemand wie mich, der eben introvertiert ist und eigentlich relativ viel so Bekanntes und Struktur braucht, einfach total anstrengend. So schön es ist.
Alexandra Berlin, vielen Dank.
Vielen Dank dir, Holger.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.